Herr Förster, Sie sind Schulleiter der Stephen Hawking Schule in Neckarmünd und gehen jetzt zum Schuljahresende 2011 in den Ruhestand. Was hat sich denn verändert?
Also ich mache diese Arbeit seit 1980, wo ich Abteilungsleiter an der Schule geworden bin, bin dann später stellvertretender Schulleiter und seit 6 Jahren Schulleiter dieser Schule. Zunächst mal hat sich unsere Schülerschaft in der Zeit von 1980 bis heute nahezu verdoppelt. Das heißt, wir hatten damals 360 und haben heute knapp 750 Schülerinnen und Schüler. Das liegt natürlich auch daran, dass wir unser Angebot diversifiziert haben. Wir haben erlebt, dass Bildungsgänge, ich sage es jetzt mal, flach von oben her uns weggebrochen sind. Das heißt, zunächst mal das Gymnasium nicht mehr in Klassenstärke mit behinderten Schülern geführt werden konnte.
Und Sie haben denn an der Schule ja relativ bald begonnen, die Sonderschule zu öffnen und nicht behinderte Kinder gerade im Gymnasiumzug aufzunehmen. Waren damit also auch Vorreiter für inklusive Bildung?
Das war doppelt motiviert. Zum einen wirklich dadurch, dass wir gesehen haben, wir haben nicht mehr Gymnasiasten in Klassenstärke und müssen irgendetwas tun. Zum anderen wollten wir natürlich auch, dass Schüler ohne Behinderung unsere Schule besuchen und haben dann die Erfahrung gemacht, dass der Andrang auf diese Schule gut war. Nachdem sie eingeführt war, haben auch Eltern von körperbehinderten Kindern ihre Kinder bewusst zu uns geschickt, weil sie gesagt haben, da sind meine Kinder auch mit nicht behinderten Schülern zusammen.
Und die Stephen Hawking Schule ist heute UNESCO-Schule. Vielleicht können Sie dann uns ein paar Dinge erzählen. Was gibt es Neues? Was macht es interessant, auch für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer, an der Stephen Hawking Schule zu sein?
Wir sind eine sehr große Schule mit sehr vielen Talenten. Wenn ich ein paar Zahlen nennen darf, die Schülerzahl hatte ich schon genannt. Wir sind derzeit nach Köpfen 216 Lehrkräfte. Wir sind 70 Therapeuten im Sinne von Ergotherapie und Physiotherapeuten. Die Schule ist sehr diversifiziert. Wir sind an insgesamt 12 Außenklassenstandorten tätig, bis zu 60 Kilometern von uns weg. Wir haben im Internat der Schule etwa 220 Plätze besetzt und haben die weiteren Schüler als Tagesschüler, die wir bis zu 60 Kilometer weit jeden Tag fahren. Wir sind jetzt hinausgegangen auch in berufliche Schulen im Bereich des Berufsvorbereitungsjahres, um mit Regelberufsschulen zusammenzuarbeiten, wo unsere Schüler zum Teil mit den Schülern dort gemeinsame Projekte machen. Wir sind eine Schule, die viele innovative Dinge auf den Weg gebracht hat im Sinne einer Juniorfirma. Wir haben ein Café au lait, in dem unterschiedliche Klassen aus der Förderschule, aus dem Berufsvorbereitungsjahr und aus der Werkrealschule einmal in der Woche die Pausenverpflegung für Lehrkräfte und für Mitschüler vornehmen. Wir haben Pappmarché, das ist eine Einrichtung, in der man Schulartikel jeder Art kaufen kann. Wir haben bei den Jufis die Kaffeemaschine im Lehrerzimmer angesiedelt, die mit Fairtrade-Kaffee aus Nicaragua gefüttert wird, wo die Schüler auch die Abrechnungen machen. Die Jufis betreiben einen Laden, wo sie Geschenkartikel, auch Fairtrade-Artikel, insbesondere auch den Kaffee an den Mann bringen, aber auch Dinge wie Holzkisten, die bei uns im Haus fabriziert werden. Und die Geschäftsfelder sind aufgeteilt in Personalwesen, in die Herstellung, in den Vertrieb, in die Abrechnung. Und es ist ein segensreiches Zusammenwirken zwischen Förderschule, Hauptschule, Wirtschaftsschule, natürlich begleitet auch durch Lehrkräfte und der Vorstand. Dieser Jufis ist unser ehemaliger Elternbeiratsvorsitzender. Da sind wir sehr glücklich, dass es so ein Projekt ist, das so gut gelingt und das so viele Dinge zusammenführt. Und eine so große Schule mit mittlerweile 12 Bildungsgängen braucht einfach Klammern über die ganze Schule hinweg. Und die Klammer, die ich sehe, ist zum einen, wir sind natürlich nach wie vor Schule für Körperbehinderte. Die zweite Klammer ist, wir sind eine Schule, die als UNESCO-Schule ein besonderes Profil hat und sich um eine gerechte Verteilung der Ressourcen in der Welt kümmert. Und deswegen mache ich das auch immer zum Gegenstand der ersten Gesamtlehrerkonferenz, um den Leuten zu sagen, hier, das ist unser Schwerpunkt. Und das Dritte, wir haben vor Jahren mal danach gesucht, was ist am besten geeignet, um die Defizite, die körperbehinderte Schüler haben, zu kompensieren. Und da haben wir uns einen IT-Schwerpunkt gegeben. Und IT-Schwerpunkt heißt, alle Klassen unserer Schule haben in der Woche 2 Stunden IT-Unterricht zusätzlich zu allen anderen Stunden. Wir haben ein eigenes IT-Profil für die Schule entwickelt. Die Schule ist durchweg mit Smartboards ausgestattet. Ich will nicht sagen, wir sind kreidefrei, aber wir sind nahezu kreidefrei. Und dieses IT-Profil sorgt dafür, dass unsere Schüler in der 5., 6. Klasse durchaus in der Lage sind, PowerPoint-Präsentationen zu halten und sich mit diesen neuen Medien gut auseinanderzusetzen.
Wir stehen ja heute 2 Jahre nach der UN-Konvention in der Diskussion gemeinsamer Unterricht, Abschaffung der Sonderschule, Bildung für alle, so diese Schlagworte. Wie sehen Sie das jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus, auch zurückblickend? Was hat sich verändert an der Schule für Körperbehinderte? Haben Sie gerade auch eindrucksvoll berichtet. Braucht es die Sonderschule noch? Braucht es die Sonderpädagogik noch?
Frau Pagelsteidl, auf einer Wochenendtagung, die Sie einberufen hatten, habe ich Eltern kennengelernt. Das waren überwiegend Eltern von Schülern mit geistiger Behinderung. Die haben gesagt, um Gottes Willen, nehmt uns die Sonderschule nicht weg. Wo sollen unsere Kinder montags reiten, dienstags schwimmen, mittwochs andere Anregungen in der Therapie bekommen? Und es waren Eltern da, auf der anderen Seite, die haben gesagt, jetzt wollen die auch noch Versuchsregionen einführen. Jetzt wird's Zeit, wir wollen Inklusion heute. Ich kann aus der Erfahrung der Körperbehindertenschule sagen, wir haben noch nie Schüler gehabt, die gegen ihren Willen oder gegen den Willen der Eltern zu uns gekommen sind. Die Eltern haben uns als Schule gewählt. Ich sehe deswegen auch für unsere Schule weiterhin eine gute Zukunft, weil die Qualität stimmt und die Eltern wissen, sie bekommen für ihre Kinder staatlich anerkannte Abschlüsse im Ganztagesbetrieb mit integrierter Therapie, die in den Wochen- und Tagesrhythmus sinnvoll integriert ist. Ich mache mir da um die Schule keine Sorgen. Allerdings sind wir auch so aufgestellt, dass wir körperbehinderte Schüler, soweit sie in anderen Schulen sind, durch unseren sonderpädagogischen Dienst dort betreuen und dass wir zum Beispiel jetzt an einer beruflichen Schule in Weinheim, in Sinsheim, im kommenden Jahr in Mannheim, Schüler von uns gemeinsam mit Schülern der Berufsschule und gemeinsam mit unseren Lehrkräften und Therapeuten vor Ort unterrichten und dorthin gehen, wo die körperbehinderten Schüler sind.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, was brauchen denn körperbehinderte Kinder, die in der Allgemeinschule unterrichtet werden, welche Unterstützung brauchen die, damit es wirklich gut funktioniert, dass eben auch das Recht des Kindes auf Bildung umgesetzt werden kann?
In der Vergangenheit haben wir oft gesagt, das Kind braucht einen besonderen Lernrahmen und jeder hat gedacht, das Kind braucht die kleine Klasse. Eine kleine Klasse tut jedem Kind gut, nicht nur dem körperbehinderten Kind. Ich denke, dass ganz besonders wichtig ist, dass eine Akzeptanz da ist, dass eine Offenheit da ist und damit nenne ich auch die Bedingungen, die wir an Außenklassenstandorten brauchen. Wir gehen ja nicht an Außenklassen, um unser Raumproblem im Haus zu lösen, sondern wir gehen an Außenklassen, um zu kooperieren. Und ich denke, diese Kooperationsbereitschaft muss da sein. Es muss eine gewisse Offenheit der Schüler da sein. Ich weiß, dass wir, als wir das Gymnasium seinerzeit für nicht behinderte Schüler geöffnet haben, von den Eltern als allererstes gefragt wurden, Moment, lernt mein nicht behindertes Kind bei euch das Gleiche oder muss da ständig Rücksicht genommen werden? Und wo diese Fragestellung in den Hintergrund gerät und wo man sieht, dass die sonderpädagogische Zuwendung, die diese Kinder bekommen, auch den anderen in der Klasse gut tut, wird die Kooperation mit der allgemeinen Schule gelingen.
Abschließend, also wenn die Fee käme und sagt, Sie haben drei Wünsche frei, um hier Inklusion für alle Kinder umzusetzen, welche drei Wünsche hätten Sie denn da?
Ich würde mir wünschen, dass die Entscheidungsfreiheit für die Eltern erhalten bleibt. Ich glaube nicht, dass es nur die gute Sonderschule und die gute Integrationsschule gibt. Es wird immer auf beiden Seiten Bedingungen geben, die es möglich machen, ein Kind dort zu unterrichten. Und der Wunsch wäre, dass die Bereitschaft bei den Beteiligten zunimmt und dass man durch die Erfahrung, dass es gelingen kann, Mut macht, solche Versuche zuzulassen. Das Zweite, es wird nicht kostenneutral möglich sein. Das heißt, wir werden weiter Bedingungen brauchen, die für die besonderen Kinder besondere Bedingungen schafft, im Sinne der therapeutischen Begleitung, die eben nicht zum Nulltarif zu haben ist. Und das Dritte, wir brauchen sicher an Schulen, in denen inklusiv gearbeitet wird, die Möglichkeit, den Sonderpädagogen mit ins Klassenzimmer zu nehmen.